Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss mit einem Thema, das unter die Haut geht. Es wird nämlich heute persönlich, sehr persönlich. Ich spreche mit Maria und Maria hat eine Erfahrung gemacht, die alles verändert. Die Diagnose Brustkrebs. Sie hat sich für einen Weg entschieden, der für viele Frauen Fragen aufwirft. Ein Weg zwischen schulmedizinischem Eingriff und einem sehr bewussten individuellen Umgang mit Heilung, Körper und Psyche. Und in dieser Folge geht es eben nicht nur um Krankheit, es geht auch um Verantwortung, um Angst, um Vertrauen und um die Frage, wie finde ich meinen eigenen Weg, wenn plötzlich nichts mehr sicher scheint. Ihr merkt schon, ich bin schon so ein bisschen holprig unterwegs. Ich finde, es ist so ein emotionales Thema auch. Also ich bin so gespannt, was Maria zu sagen hat. Aber bevor wir starten, muss ich euch sagen, ein kleiner Disclaimer, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Diese Folge ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Ja? Also Maria teilt ihre individuellen Wege im Umgang mit ihrer Brustkrebsdiagnose. Sie hat sich unter anderem für einen operativen Eingriff entschieden und alles, was darüber hinaus besprochen wird, basiert auf ihren eigenen Entscheidungen und Erfahrungen. Diese Inhalte stellen keine medizinische Beratung dar und sind keine Empfehlung zur Nachahmung. Jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sollte immer gemeinsam mit qualifizierten medizinischen Fachpersonen begleitet werden. Also wenn du selbst betroffen bist, wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin, um für dich passende Therapieentscheidungen zu treffen. Und jetzt fangen wir auch an. Maria, jetzt darf ich dir gleich das Wort geben. Ich habe schon so viel geredet und wir fangen, glaube ich, mal an mit der Diagnose in diesem ersten Moment. Nimm uns mal mit in diesen Moment. Was ging da in dir vor?
Ja, danke erstmal und danke, dass du auch so eine super Einleitung gegeben hast, weil bevor ich heute irgendwas erzähle, ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, all das, was ich heute erzähle, ist nicht dazu da, um andere zu überzeugen, sondern vielleicht zu inspirieren oder neue Einblicke zu geben und auch Denkanstöße, weil am Ende des Tages muss jeder Entscheidung für sich selber treffen. Und ich finde es da ganz wichtig, dass man einfach offen ist für neue Denkanstöße und nicht einfach immer gleich versucht, Leute von was anderem zu überzeugen. Und das ist einfach so meine Geschichte, die sehr authentisch ist, auch sehr ehrlich. Alles, was ich heute erzähle, ist genauso vorgefallen. Aber mir ist eben wichtig, dass es da keine Verurteilung gibt. Und ich versuche auch nicht damit, andere Leute auf genau den gleichen Weg zu ziehen, den ich erfahren habe. Aber genau, zurück zu September 2024. Da hatte ich einfach nur einen Diagnostiktermin. Ich hätte niemals gedacht, dass ich aus diesem Termin mit Brustkrebs, mit der Diagnose Brustkrebs, das Zimmer verlassen werde. Und der Moment, der war, wie man sich das eben sehr schwer vorstellen kann, aber oft hört, das war ein Moment von absolutem Schock und auch Panik. Und es wurde ganz still. Das ist so, als ob jemand dein Leben in ein Vorher und danach einteilt. Und jedes Wort wird sehr laut, aber es ist ganz still und du kannst eigentlich nicht fassen oder auch es ist nicht greifbar, was gerade gesagt wird. Und der Arzt, der mir die Diagnose damals übermittelt hat, der hatte auch wenig Empathievermögen. Und das hat es auch noch schwerer gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass er gar nicht so richtig auf mich eingegangen ist und auch sehr abgestumpft mir die Diagnose übermittelt hat. Und für mich war der Punkt einfach so unfassbar schwer im Tragen, weil ich sofort wusste, ohne dass ich jemals jemanden kannte, der Krebs hatte, niemanden in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, mir war sofort bewusst, dass ich keine Chemo machen würde. Chemo und Bestrahlung, das wusste ich schon in diesem Moment. Deshalb war das so ein ganz prägnanter Moment, weil ich dachte, wie werde ich überleben? Ja, dieses Wort Krebs ist ja, hat so eine Tragikmixe mit sich, weil heute weiß ich, Krebs ist nicht unbedingt ein Todesurteil. Es gibt sehr viele Menschen, die leben mit Krebs, sehr viele Menschen, die heilen Krebs. Ja, es gibt Menschen, die sterben an Krebs, aber es gibt auch Menschen, die sterben mit Krebs, weil sie schon viele Jahre weitaus über ihrer Diagnose oder den Jahren, die ihnen vorausgesagt wurden, weiterleben konnten. Und natürlich in diesem Moment ist das alles nicht greifbar. Aber diese Schwere, diese Tragik war nicht nur, dass ich Krebs habe, sondern dass ich schon wusste, die Hilfe, die mir angeboten wird, die werde ich nicht annehmen können. Das wusste ich schon vorher und das war die absolute Schwere. Und das, ich meine, viele Menschen wissen oder die haben dieses Vertrauen und das ist okay. Ja, die Medizin ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch in meiner Reise. Aber ich wusste schon, dass ich das Vertrauen nicht habe. Und das war für mich, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, der Boden wird dir unter den Füßen weggerissen und du weißt überhaupt nicht weiter. Und du weißt, jetzt kommt erstmal diese riesige Last an Schock und ja, wie soll ich das überstehen?
Ja, ich glaube, du bist ja auch Mama. Das ist, glaube ich, das wiegt dann nochmal schwerer. Du hast schon gesagt, du hast gleich gemerkt, du willst deinen eigenen Weg gehen, hast dich aber dann ja auch für eine Operation entschieden. Also hast du dann nochmal auf dem Weg deine Entscheidung irgendwie revidiert oder hast du nochmal drüber nachgedacht? Wie kam das zustande?
Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich natürlich auch meinem Manne zuliebe, der sehr der Schulmedizin verbunden ist, gesagt habe, okay, ich höre mal an, was sie mir zu sagen haben. Also habe ich mich dann für eine Biopsie entschieden, obwohl ich da auch schon sehr zwiespältig gegenüberstand. Und ich habe mich dann dazu durchgerungen, dieses 4-stündige Onkologie-Meeting zu machen. Da werden dir halt alle Therapieformen vorgeschlagen. Da triffst du dich mit der Onkologie, auch mit der Bestrahlung, mit dem Surgeon, also der Operateur. Und das war ein 4-stündiges Meeting und ich war absolut geschockt, wie radikal sofort vorgegangen wird. Also es war 4 Wochen nach der Diagnose und bis dato hat mir niemand Blut abgenommen. Niemand hat mich befragt über meine Lebensumstände oder wie sieht meine Lebensqualität aus oder mich einfach mal analysiert als Mensch oder überhaupt ein Gespräch gehabt. Also mir wurde sofort radikal alle Schritte vorgegeben und es war eben eine doppelte Brustamputation. Dann wurde mir gesagt, man wird dann nochmal neu gestaged, ja, also wird dann halt gesagt, okay, wenn wir das Gewebe analysieren, können wir dann entscheiden, was für eine Form von Chemo wir dir verabreichen können. Dann habe ich mich mit der Strahlentherapeutin getroffen und sie hatte mir gesagt, ja, die gute Nachricht ist, dass die Bestrahlung auf jeden Fall helfen wird. Die schlechte Nachricht ist, es ist auf der Seite deines Herzens. Und das bedeutet, dass du während der Bestrahlung deine Luft anhalten musst, damit das Herz in die hintere Klappe zurückgeht. Und natürlich bin ich Laie, aber in diesem Moment habe ich schon gedacht, sie wollen mir jetzt sagen, wenn ich meine Luft anhalte, dass mein Herz nicht von dieser Bestrahlung betroffen wird. Und das waren dann schon so kleine Sachen, wo ich nur hinterfragt habe, wenige Dinge, aber es hat überhaupt nicht resoniert mit mir, was sie versucht haben, mir zu sagen. Ich habe dann auch meiner Onkologin eine Frage gestellt, ob sie jemals einen Patienten hatte, der eine natürliche Remission erlangen konnte oder auch auf anderen Wegen heilen konnte. Und da hat sie gesagt, das existiert nicht und das wird auch in meinem Fall nicht funktionieren. Und das hat was in mir ausgelöst, wo ich dachte, wow, I prove you wrong. Also es hat mich auch motiviert, weil ich finde, das Wichtigste ist, der Mensch muss immer verstehen. Er muss auch in der Lage sein, Fragen zu stellen und wirklich, wenn du das Gefühl hast, ein Arzt kann sich wirklich auf dich einlassen und dir auch Risiken mitgeben. Mir wurden gar keine Risiken, mir wurde nicht erzählt, das könnte passieren und es hätte auch bei der Amputation, wäre mein Therapieweg, hätte auch nicht aufgehört. Chemo, Bestrahlung, dann haben sie gesagt, ich müsste beide Eierstöcke entfernen, also sehr radikal. Und dann würde ich in die künstliche Wechseljahre versetzt werden. Da wird einem so ein Implantat gespritzt einmal im Monat. Und daraufhin folgend 5 bis 10 Jahre Hormontherapie. Also Hormonblocker, da ich einen hormonpositiven Brustkrebs habe. Und für mich war sofort klar, wow, ich werde in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht wirklich gesund sein. Und ich glaube, was danach passiert ist mit mir, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in eine Rebellion gehe, aber ich wollte einfach wissen, was ist Krebs? Was bedeutet das? Warum bekomme ich Krebs? Ist niemand meiner Familie? Und habe erstmal gelernt, dass nur 5 bis 10% aller Krebsdiagnosen genetisch veranlagt sind. Und der Rest ist metabolisch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Krebs eine metabolische Stoffwechselentgleisung ist und dass es da verschiedene Ansätze gibt. Also Krebs ist trotzdem sehr speziell, du kannst jetzt nicht nur mit einer Therapie versuchen, Krebs zu heilen. Du musst den Körper als Ganzes betrachten, weil letztendlich ist Krebs ein Symptom. Und Krebs ist ein Symptom von einem ursprünglichen oder underlying, wie sagt man das in Deutsch, einem underlying Disbalance im Körper. Also oft eine andere Erkrankung, ob es im Darm ist oder eine Autoimmunerkrankung, Krebs ist nur das Symptom und das wird innerhalb von einem Tumor wiedergespiegelt. Und man muss sich das so vorstellen, ich finde, die einfachste Erklärung ist, was für mich immer am meisten resoniert hat, das ist wie du hast in deinem Garten Unkraut und du fängst an, das Unkraut zu besprühen mit Chemikalien, wie das hier auch sehr gerne gemacht wird und gang und gäbe es in den USA. Ja, was passiert nach ein paar Wochen oder Monaten? Du bist nicht an die Wurzel gegangen und das Unkraut wird wieder wachsen. Und genau das ist die gleiche Struktur im Körper. Und das hat für mich sofort resoniert. Ich war geschockt. Es wurden bei mir keine Tumormarker gemacht. Ich musste erst später herausfinden, dass es für jede Art von Krebs gibt es bestimmte Tumormarker. Und die kannst du erstmal analysieren. Okay, wo stehe ich? Okay, wie weit ist es ausgebreitet in meinem Körper? Nichts. Ich hatte so einen radikalen, ja, Behandlungsplan und habe gedacht, wow, niemand guckt beneath the surface, also tiefer. Was ist mein Milieu? Wie ist es dazu zustande gekommen? Krebs ist kein Zufall.
Also du bist gleich direkt in die Materie rein. Ich würde aber auch behaupten, so wie du sprichst, hast du auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitgebracht, was Wissen an Ernährung, Lifestyle und so weiter mit sich bringt. Ja. Zumindest hört sich das so an, weil du ja vorher auch gesagt hast, ich will meinen eigenen Weg gehen. Das wusstest du in dem Moment der Diagnose, das ist ja wahnsinnig fix. Mhm. Gab es da jetzt einen Moment, an dem du an dieser Entscheidung gezweifelt hast?
Oh, sehr viele Momente. Erstmal meine Familie, ein Teil meiner Familie, nicht alle. Für meinen Mann war das auch sehr, sehr schwer. Aus eigenen Erfahrungen, familiären Erfahrungen mit der Krebsdiagnose. Und natürlich auch dieser extreme Druck. Also ich finde, es wird sehr viel mit der Angst gespielt. Und der Druck ist so, wird so aufgebaut, dass du hast keine Zeit, die Diagnose zu verarbeiten. Du hast das Gefühl, du hast gar keine Zeit, eine Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Recherche zu betreiben oder andere Meinungen einzuholen. Und du bist so schnell in diesem System verwickelt, dass du nach der Biopsie, dann triffst du die Onkologen, dann fängt deine Therapie an, dann sind beide deine Brüste amputiert. Ich finde, du kommst überhaupt nicht hinterher. Und dieser Druck, du hast das Gefühl, dass du ja, wenn du dem nicht, also wenn du dem nicht dich hingibst und nicht folgst, ja, dann wirst du schneller sterben. Und das ist das Fatale und das, ich bin der festen Überzeugung, dass viele Menschen Entscheidungen treffen aus Angst und Druck. Und natürlich dieser Meinungspush der Ärzte. Und das ist das Traurige der Standardonkologie heute, dass es wenig Aufklärung gibt. Und all das, was ich für mich recherchiert habe, weiß ich, dass es einfach ein ganzheitlicher Ansatz muss. Ich sage nicht, dass die Standardonkologie falsch ist. Das ist aber, du kannst dich nicht nur auf das Symptom, du kannst dich nicht nur darauf konzentrieren, rauszuschneiden, zu verbrennen oder zu vergiften. Das funktioniert nicht, weil der Körper wird zu einem, wie sagt man, zu einem Relapse kommen, ja, wird der Krebs wieder hinwachsen, weil es ist ja eine Message. Dein Körper versucht über Symptome mit dir zu kommunizieren. Und wenn du es nicht schaffst, hinzuhören, dann tritt Krebs auf, wie in meinem Fall auch. Ich habe immer gedacht, dass ich relativ gesund lebe, war sehr, wie du schon auch ja, vielleicht vorhin kurz angeläutet hast, sehr bewusst auf meine Ernährung. Ich war sehr viele Jahre vegan. Ich habe mein Wasser gefiltert. Also ich würde mich schon sehr, in Englisch sagt man mal, sehr crunchy bezeichnen. Aber was mir nicht bis dato bewusst war, was Stress wirklich auslösen kann in einem Menschen. Trauma, Stress. Und wenn der Körper es nicht schafft, in einer Balance zu bleiben, psychisch, körperlich, seelisch, und in einer Disbalance ist, dann wendet er sich schon an dich mit kleinen Symptomen. Und heute rückblickend weiß ich, ich hatte sehr viele Symptome und mein Körper hat mir Zeichen gegeben, aber nie im Leben wäre ich drauf gekommen, dass das die Vorstufe von Krebs sein kann. Also weil wir alle müde sind, wir alle schwierige Tage haben, wir alle das Gefühl haben, oft so diesen Sugar Crush, dass du das Gefühl hast, du hast was Nährhaftes gegessen, dann willst du noch was Süßes haben. Also ich hatte sehr viele Sachen über Jahre und ein wichtiger Punkt ist auch, mein Körper hat mir Zeichen gegeben, dass er auch diese Therapieform nicht will, weil wenn man zurückgeht in meinem Leben, ich habe schon sehr jung angefangen, die Antibabypille zu nehmen, da war ich 13, nur aus dem Grund, weil ich starke Unterleibsschmerzen hatte. Und daraufhin habe ich extreme Akne entwickelt. Also ich hatte ein sehr schlechtes Hautbild. Da habe ich unfassbar drunter gelitten als junges Mädchen und habe halt deshalb gedacht, wow, ich muss die Pille weiternehmen. Da werden die Hormone unterdrückt, was bei mir zu einer chronischen Zystitis geführt hat. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist chronische Blasenentzündung. Und dann kam ich in diesen Teufelskreis, immer wieder Antibiotika einnehmen zu müssen. Und jeder, der weiß, selbst nur einer, ja, Therapiezyklus von Antibiotika wipet nun mal alle deine guten Darmbakterien auch aus. Aber wenn du das immer wieder machst und es immer wieder kommt und auch die Zeitfenster kürzer werden für deinen Körper zu regenerieren, dann hast du ein großes Problem auch im Darm. Und das war mir nicht so bewusst. Das heißt, ich wusste, wow, damals wurden meine Symptome zugedeckelt mit der Pille. Dann wurden sie zugedeckelt mit vielen Antibiotika. Das hat mich dann letztendlich irgendwann mit the perfect scenario. Ja, ich sage nicht, dass das nur die Ursachen sind für Krebs, aber es ist ein wichtiger Teil meiner Geschichte. Und dann kommen sie und sagen, jetzt müssen wir alles, ja, mit Krebs, mit Chemo und Bestrahlung und mit einer Amputation. Das ist ja keine Heilung, das sind ja nur Maßnahmen an der Oberfläche. Und da habe ich gemerkt, boah, nicht ein drittes Mal. Diesmal höre ich hin, es wird ein schwerer Weg, das wusste ich auch schon, und es wird ein einsamer Weg. Also das muss ich auch sagen, dass das mich so geprägt hat, weil es war keine Freundin oder ja, mein Partner oder meine Mama, die mich an die Hand genommen haben, das war nur ich. Nächtelang. Ich habe so viele Bücher. Ich habe am ersten Tag der Diagnose mir schon zwei Bücher bestellt. Das erste, was ich auch nur jedem empfehlen kann, das gibt es auch auf dem deutschen Markt, das heißt Chris Beat Cancer. Und Chris hat auch von seiner Darmerkrankung berichtet und wie er da vorgegangen ist, hat er auch eine Operation und dann ist er seinen eigenen Weg gegangen. Und das war so meine erste Anlaufstelle. Und das ist was, was man braucht. Wenn du niemand hast, der dich an die Hand nimmt, dann brauchst du ein Support-Team in Leuten von Erfahrungswerten, also dass man sich austauschen kann und dass man auch einfach andere Meinungen mit einbezieht. Ich habe mir immer angehört, was meine Ärzte zu sagen haben und auch was andere. Ich habe mich mit allen Gruppen beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, wow, du bist jetzt die Person, die hat alles gemacht, was meine Ärzte gesagt haben. Mit dir möchte ich darüber nicht sprechen, sondern ich war sowas von offen und das, finde ich, hat mich auch sehr geprägt, diese Offenheit. Nicht jeder muss den Weg gehen wie ich, aber nicht andere können erwarten, dass ich den Weg so gehe wie andere. Und das ist das Schwerste an unserer Gesellschaft, dieses, wir können beide eine total gegensätzliche Meinung haben, aber wir schaffen es trotzdem, uns zuzuhören und wir treffen uns in der Mitte und wir nehmen uns was davon raus, was für uns fruchtet und trotzdem können wir peaceful auseinandergehen. Und das ist in dieser, ja, in dieser Krise, die ich hatte, war unfassbar schwer. Wie viele Menschen auch mit ihrem Ego auf mich zugegangen sind oder so aus, vielleicht auch aus Ängsten, aus ihren eigenen Verlustängsten, sehr viel Verurteilung, unfassbar viel, auch im Freundeskreis. Maria, was machst du da? Du hast zwei kleine Kinder und findest du das denen fair gegenüber, jetzt diese Experimente zu machen? Und das war die größte Tragik an der Geschichte, dass ich dachte, wow, wenn man jetzt schon anfängt, auch meine Kinder mit reinzuziehen. Jeder, der eine Diagnose hat mit Krebs oder auch eine andere Krankheit, wir wollen alle leben. Und ich
Ja.
glaube, das war kein Leichtsinn, sondern das war einfach der Weg zu mir selber zu finden. Das war meine Wahrheit zu wissen, ich werde mir vertrauen und ich werde einen Weg finden. Das war von Anfang an mein Ziel.
Bevor wir jetzt, ich habe nämlich ein paar Fragen auch zu dieser mentalen Stärke und der inneren Haltung, die du schon angesprochen hast. Wir haben ja vorhin schon angeschnitten, du hast dich ja dann für die Operation entschieden. Anfangs war es ja tatsächlich schwierig für dich. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, vielleicht sogar du hast dich von jemandem verstanden gefühlt? Ich habe das Gefühl, das war dir sehr wichtig. Wann bist du diesen Schritt dann gegangen?
Ja, da muss man dazu sagen, die Diagnose war ja September 2024 und dann bin ich erstmal alleine auf diesen Weg gegangen. Ich war geschockt, ohne zu sagen, dass ich eine Amputation machen werde, wurde ich automatisch in den Kalender gesetzt von meiner Onkologin. Das heißt, alle 2 Wochen hat mich die Krankenschwester angerufen und gesagt, bist du bereit für die Operation? Also das war ein immenser Druck und ich habe ja gesagt, ich mache keine Brustamputation. Also habe ich in meiner Recherche, ich habe mir so viele Bücher ja zugelegt und habe erstmal angefangen, eigene Therapie zu übernehmen oder denen zu folgen, meine Ernährung sofort umzustellen, um erstmal selber so am Grundmilieu zu arbeiten. Das heißt, für mich stand klar, ich mache keine Operation. Und die Operation hat erst über ein Jahr, also 14 Monate später, nämlich letzten November 2025 stattgefunden. Und dazu muss ich sagen, damit man diese Geschichte ein bisschen versteht, erst habe ich mich ja selber 3 Monate damit beschäftigt, habe mir Therapieformen rausgesucht, ohne einen Arzt zu haben. Also ich habe das alles selber recherchiert, aber dann hatte ich einen sehr schweren Unfall. Also einen Unfall, einen Reitunfall, mit dem, durch den ich dann im Rollstuhl saß. Das heißt, ich konnte nicht laufen. Ich konnte diese Therapien, die ich gemacht habe, nicht mehr weitermachen, weil ich auch ein sehr schwerwiegendes Blutgerinnsel im Bein entwickelt hatte, weil ich hatte mehrere Brüche im Bein. Und ich musste Blutverdünner nehmen, was schon sehr schwer für mich war, weil ich dachte, wow, alles, was ich vielleicht jetzt einnehme medizinisch, was ist, wenn das kontraindikativ ist und was ist, wenn der Tumor dadurch wächst? Ich war da ja sehr wie, ich habe meinen Tumor auch sehr behütend behandelt. Jetzt, ich habe nie einen Kampf geführt, sondern ich habe das als Heilung gesehen. Und es war ein Teil von mir. Ich habe das nicht abgestoßen, wie viele halt so auf den Tumor, an den Krebs wettern. Das habe ich nie getan. Und ich hatte mich dann für eine Klinik entschieden, weil ich gemerkt habe, als ich im Rollstuhl saß, ich konnte nicht laufen. Und das war wirklich ein Punkt, du musst dir vorstellen, ich hatte 3 Monate vorher eine Krebsdiagnose, dann konnte ich nicht laufen. Ich hatte mehrere Knochenbrüche in meinem Arm, in meinem Knie, in meinem Schienbein und in meinem Schlüsselbein und hatte dieses lebensgefährliche Blutgerinnsel im Bein entwickelt. Und dann saß ich erstmal da. Und da kam ich an einen Punkt und habe gedacht, wow, wenn du das überleben willst, Maria, dann brauchst du ein Care-Team. Du brauchst einfach jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir hilft, wenn in Phasen wie jetzt, was ja unvorhersehbar war, was mache ich dann? Weil ich wusste, durch diesen Blutverdünner darf ich zum Beispiel keine hochdosierten Vitamin-C-Infusionen machen. Also es gab viele Sachen und ich wollte natürlich mir auch nicht schaden in diesem vulnerable Moment, wo ich schon war. Also habe ich mich für eine integrative Klinik entschieden in Mexiko. Und da hatte ich dann ein Gespräch und die haben gesagt, ja gut, du sitzt ja jetzt im Rollstuhl, du kannst leider nicht zu uns kommen, wenn du nicht laufen kannst. Also habe ich die Operation auch abgelehnt, um mein Knie wiederherzustellen, weil ich wusste, dass meine Immunabwehr so sehr unterdrückt sein wird, wenn ich eine Operation mache, die auch nichts mit der Krebsdiagnose zu tun hat, dass dadurch der Tumor sich auf jeden Fall rasant weiterentwickeln wird. Und dann habe ich das geschafft, in 6 Wochen, auch mit vielen meiner Tools, die ich mir angeeignet habe auf dieser Reise, ja, wieder laufen zu lernen und bin in diese Klinik geflogen. Und dort habe ich nochmal so einen ganz neuen Ansatz kennengelernt, einen integrativen Ansatz, alles, was so Entgiftung anbelangt, Sauerstoffanreicherung, biologische Infusion. Was tue ich, um jetzt mich nicht auf diesen Tumor zu fokussieren, sondern auf meine Immunabwehr? Was kann ich tun, um meine NK-Killerzellen wieder auf Vordermann zu bringen, meine weißen Blutkörperchen? Also wirklich nicht der Fokus darauf, und das ist sehr heilsam. Weil das weißt du bestimmt, wenn du was ganz Bestimmtes willst und du nur deinen Fokus darauf lenkst, funktioniert es oft nicht. Aber wenn du so im größeren Bild versuchst, erstmal an dir zu arbeiten, und die sind da sehr tief gegangen, wir haben auch sehr viele Therapie-Sessions gehabt, an Traumatas gearbeitet. Und da habe ich eine riesige Community an Leuten auch kennengelernt, die mich so durch diese Reise getragen haben. Und auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel den Standardweg gegangen sind und nicht erfolgreich damit waren. Und das war sehr wichtig für mich, weil das hat mir auch gezeigt, wow, das bedeutet nicht, wenn ich den Standardweg gehe, dass ich dadurch sofort heile, sondern ich treffe genau die Menschen, die das nicht erzielen konnten, obwohl die Ärzte versichert haben, dass die Heilungschancen bei 60%, 70%, 80% liegen. Und genau, um jetzt zu dem Entschluss der OP zu kommen, es war dann so, dass ich nach Deutschland gereist bin, weil meine Familie in Deutschland lebt, und dort einen ganz tollen Arzt, Dr. Probst in München, dort einen Termin gemacht habe. Und der hat erstmal einen Test gemacht, um zu sehen, also alle zirkulierenden Tumorzellen in meinem Blut zu analysieren und zu sehen, die Therapien, die ich gerade mache, alle biologischen Therapien, zu sehen, wie effektiv, wie effektiv sind die Therapien und wirken die auf die Krebszellen, um es mal einfach zu erklären. Und da war ich auch überrascht, dass viele Standardtherapien, die so in der integrativen Onkologie auch benutzt werden, wie Methylblau oder viele Repositionierungs- oder Repurpose-Drugs wie Ivermectin und Fenbendazole, dass viele von denen, die ich eingenommen habe, gar keine Wirksamkeit bei mir gezeigt haben. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wow, man kann das nicht so standardisieren. Ja, du brauchst schon wirklich was, was wirklich zielgerecht auf dich ja zugestimmt ist. Und mit diesem Ergebnis, da kam was ganz Interessantes raus. Da kam raus, dass 2 natürliche Wirkstoffe eine Wirksamkeit von 77% auf die Krebszellen hatten. Und das wird man jetzt nicht glauben, einer davon ist sehr bekannt, der kommt nämlich aus Deutschland. Das ist Mistel, in Englisch Mistletoe. Und der zweite war Artisonet. Artisonet ist Artemisin. Und in dieser Kombi, also da wird dann auch geguckt, in welcher Kombi, was muss man miteinander kombinieren, um eine höhere Wahrscheinlichkeit von Erfolg zu erzielen in der Heilung. Mit diesem Plan bin ich dann zurückgegangen nach Amerika, weil ich hätte in München die Therapien auch machen können, aber ich habe natürlich auch zwei Kinder, die hier im Kindergarten sind, in der Schule. Und ich habe gedacht, es ist wichtig, dass ich zu Hause heile. Also musste ich mich auf eine erneute Recherche begeben und habe eine Klinik in Atlanta gefunden, die ganz gezielt mit Mistel arbeitet. Und diese Therapie habe ich begonnen letzten August. Und ich erkläre das so in der Zeitspanne, weil von August bis zur OP im November habe ich diese Therapie gemacht. Ich muss dazu machen, ich hatte vor August noch ein MRT gemacht von meiner betroffenen Brust. Und da wurde mir gesagt, ich habe nicht nur einen Haupttumor, sondern ich habe noch drei weitere Tumore. Was auch ein sehr großer Schock für mich war, weil das hat mir das Gefühl gegeben, wow, es ist rasant. Am Anfang wurde nur von einem Tumor gesprochen, also habe ich vier Tumore in der betroffenen Brust. Genau, und ja, ich lebe in South Carolina und Georgia, Atlanta ist von mir ja fast 3 Stunden entfernt mit viel Stau. Für mich war wichtig, ja, ich möchte das machen, aber es war auch ein großer Aufwand. 2-mal die Woche bin ich in diese Klinik gefahren, früh zwischen 4 und 5 und kam dann vor der Klinik an. Die hatte oft noch nicht auf, habe geschlafen in meinem Auto, weil das oft so anstrengend war, so zeitig, und habe da wirklich über einen längeren Zeitraum diese ganze Therapie gemacht, basierend auf den Ergebnissen aus München. Also das muss man sich erstmal vorstellen. Ich hatte nie einen Arzt, der mir gesagt hat, wir machen jetzt das, das hat nicht funktioniert, da machst. Ich habe alles mir selber zusammengesucht. Ich hatte mehrere integrative Ärzte und alle wussten, was ich tue und alle haben auch zugestimmt, aber niemand hat mir diesen Leitfaden gegeben und gesagt, das ist der Weg. Genau, und der besagte Arzt hat diese Misteltherapie auch in Deutschland studiert und hat auch mir angeboten, die Mistel intratumoral direkt in den Tumor zu spritzen. War für mich sehr schwierig aus 2 Gründen, weil A, ich extreme Nadelphobie habe und B, ich auch weiß, umso mehr du den Tumor pokst und reingehst, läufst du Gefahr, dass der Tumor sich dadurch, Seeding nennt sich das, auch, du öffnest ja, ein Tumor hat ja auch, sag ich mal, eine Kapsel oder hat eine Membran, dass du es öffnest. Das wird ja auch oft gesagt bei Biopsien, ja. Ich kann dir nur meine Meinung sagen oder was ich denke, aber für mich ist es einfach logisch, dass es dann zum Ausbruch kommen kann und dass dadurch auch der Tumor, dass die Zellen verteilt werden können im Körper. Und damit hatte ich ein Problem, aber der Arzt hat mir gesagt, er hat eine Technik, dass er halt den Kanal, wo er das reinspritzt, wenn er die Nadel wieder rausnimmt, dass er diesen dann sozusagen auch mit dem Medikament, mit behandelt. Und er hat aber zu mir gesagt, von Anfang an, wenn du meine Tochter wärst, würde ich dir trotzdem, also ich mache nicht die Therapien, um dir zu sagen, du sollst keine OP machen. Ich möchte trotzdem, dass du die OP machst, aber die Mistel wirkt so, ist so tiefgreifend und wird so viel an deinem Immunsystem verbessern, dass du trotzdem ein besseres Outcome haben wirst. Und das war schwer, weil ich habe gedacht, wow, das werde ich ihm nicht sagen, aber ich mache einfach die Therapien, aber ich mache keine OP, weil für mich ist es nicht logisch zu heilen, indem ich mir ein Körperteil amputiere. Das ist für mich keine Heilung. Ja. Aber natürlich wusste ich auch, wow, wenn es zum Streuen kommt, habe ich ein viel größeres Problem. Bis zum besagten November kam ich dann an einen Punkt mental, wo ich das nicht mehr tragen konnte, weil diese intratumoralen Behandlungen, du musst dir vorstellen, du hast eine lange Nadel und die geht nicht nur rein in den Tumor, sondern die federt, weil man stellt sich einen Tumor immer rund vor, aber ich habe invasives Ductal Carcinoma, das ist in den Milchdrüsen und die Milchdrüsen sind so wie kleine Knospen, das heißt, es ist so wie Gewebe, was sich so ausbreitet. Das heißt, er musste sehr viel federn und es waren qualvolle Schmerzen. Also es waren Schmerzen, dass ich so in Schweißausbrüche auch ausgeartet bin, gezittert habe, mich mussten mehrere Personen halten. Und ich bin ehrlich, jeder wusste in dieser Klinik, wer Maria ist, weil ich einfach diesen Schmerz rauslassen musste. Ich kann das nicht in mir halten. Ich musste einfach schreien. Es war so schmerzhaft. Und da kommst du dann an einen Punkt, wo du denkst, wow, ist der Stress, den du dadurch hast, nicht viel schlimmer als wirklich der Nutzen der Behandlung. Also habe ich gedacht, Und ich habe sehr viele Leute eben gehört, wo der Krebs angefangen hat zu streuen nach 1 bis 2 Jahren. Und habe gedacht, wow, ich gucke vielleicht doch mal jetzt nach einem Surgeon und gucke, ob ich eine Operation mache. Und ich müsste eh mal ein neues Lichtbild machen. Und stell dir vor, ich habe einen ganz tollen Operateur gefunden in, oder Chirurgen, sagt man in Deutsch, ne, sorry, in Chirurgen in meiner Stadt. Und er hat gesagt, ich weiß, du möchtest jetzt nicht wieder ein MRT machen oder ein PET-CT, weil das ja mit Kontrastmittel ist. Und ich so daran gearbeitet habe, auch meine Schwermetalle auszuleiten, dass ich auch immer sehr vorsichtig war mit jeder Bildgebung. Also, dass ich ja auch nicht der Befürworter dafür bin, dass man alle 2, 3 Wochen so ein Lichtbild machen sollte. Und er hat gesagt, weißt du was, wir machen einfach einen Ultraschall, wenn es für dich okay ist. Und es war wirklich ein sehr empathischer Mensch. Und ich war super selbstbewusst. Ich bin in diesen Ultraschall reingegangen und ich habe gedacht, wow. Weil du musst dir vorstellen, die Mistel war so aggressiv, dass ich auch tagelang im Bett lag nach meinen Behandlungen. Also ich hatte Fieber. So würde ich mir vorstellen, dass jemand leidet, wenn er eine Chemotherapie durchmacht. Ich konnte meine Augen nicht öffnen. Ich hatte extreme Reaktionen, weil das ein sehr zytotoxisches, pflanzliches Präparat ist. Und ich habe sehr viele Studien auch darüber gelesen. Ich habe mir die Bücher darüber gehört. Und ich finde, wenn du verstehst, wie ein Mechanismus funktioniert, dann glaubst du auch eher daran. Und ich werde nie vergessen, wie die Radiologin reinkam, die mich auch schon kannte. Sie war sehr empathisch und sie hat gesagt, mein Gott, Maria, was machst du denn? Und dann habe ich gefragt, wieso? Und dann hat sie gesagt, es sieht überhaupt nicht gut aus. Und dann habe ich ihr ganz stolz erzählt, was ich gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, der Tumor ist doppelt so groß und ich sehe was in deinen Lymphen. Und das war, ich konnte das nicht fassen, weil ich hatte bis dato nichts in meinen Lymphen. Und ich hatte so viel Glauben in diese Behandlung geschenkt und auch in diesen Arzt, der mich natürlich behandelt hat. Und das war der Moment, wo ich wusste, um Gottes Willen, ich muss sofort diese OP machen. Weil wenn der Krebs angefangen hat zu streuen, hast du oft die OP-Option gar nicht mehr. Dann musst du erst Bestrahlung und Chemotherapie machen, um den Tumor ja zu schrumpfen. Und dann kannst du vielleicht das abgestorbene Gewebe operativ entfernen. Und da hatte ich das erste Mal selber, habe ich gespürt den Druck, ich habe keine Zeit mehr. Und das war am 4. November, das muss man sich mal vorstellen. Und am 11. November hatte ich eine Brustamputation. Ich weiß noch, wie ich mit dem Ergebnis zu meinem Arzt gegangen bin nach Atlanta. Und seinen Gesichtsausdruck werde ich niemals vergessen, weil er war einfach nur geschockt. Er war selber sprachlos. Er hat sich sogar entschuldigt. Und diese Entschuldigung war für mich so schockierend, weil für mich das bedeutet hat, wow, das heißt, es ist jetzt aussichtslos. Es hat nichts funktioniert. Es war für mich ein großer Wendepunkt. Das Glück, was ich trotzdem in dieser Situation hatte, war, dass ich überzeugt war, dass die OP jetzt der richtige Weg ist, was ich bis dato nie hatte. Ich muss trotzdem dazu sagen, es war ein sehr schwerer Gang. Ich musste tatsächlich auch ein Medikament nehmen, um überhaupt operiert werden zu können, weil ich bis zu dem Morgen der Operation das nicht machen wollte. Also im Kopf schon, aber mein Bewusstsein wusste trotzdem, das ist nicht meine Heilung. Also es war sehr schwer für mich. Ich war da im absoluten Widerspruch mit mir selber, aber ich wollte auch überleben. Was danach passiert ist, ist wirklich fast unglaublich. Ich habe dann den Pathologiebefund bekommen des Tumorgewebes. Und in Amerika muss man sich das so vorstellen, das übermittelt dir nicht dein Arzt, sondern du hast eine App und du kriegst einfach den Befund, egal welchen Befund. Den kriegst du einfach auf deine App. Das heißt, du bist alleingelassen in dem Moment und es ist auch ein richtiges Trauma bei mir geworden zu sehen, wow, ich habe eine Message, dass mein Befund da ist und du siehst das, du weißt vielleicht gar nicht, was der bedeutet und du bist auch alleingelassen. Und ich saß im Bett, ich musste erstmal mich runterfahren, ich habe mir mein Rotlicht angemacht, ich habe versucht, alle meine Tools, die ich gelernt hatte über all die Monate, wie kann ich mein Nervensystem regulieren, um nicht in Panik zu verfallen, weil das musste ich ja sehr oft tun, aber da kann ich später nochmal was dazu erzählen, wie ich das geschafft habe. Und ich habe gedacht, Maria, es ist jetzt raus, egal was drin steht, du findest wieder einen Weg. Und das finde ich so wichtig, sich selber den Mut zu machen, es ist egal, es sind nur Worte. Das wird nicht dein Schicksal bedeuten, weil du findest einen Weg. Und ich habe diese Pathologiebefund geöffnet und ich konnte nicht glauben, was ich lese. Es stand drinne, dass ein Tumor entfernt wurde, obwohl ich ja wusste, dass ich 3, 4 Tumore hatte. Und von den Maßen wusste ich auch schon, es kann nur der Primärtumor sein. Es stand, dass der Primärtumor teilweise abgestorben, necrotic heißt das in Englisch, abgestorben ist. Und für mich war das so ein wertvoller und wichtiger Moment, weil der Tumor hatte nicht die doppelte Größe. Die weiteren Tumore waren nicht aufbindbar. Ich war so selig in diesem Moment und ich bin in Tränen ausgebrochen und es war auch keine Reue. Es war nicht, wow, ich hätte die OP nicht gebraucht. Ich wusste in dem Moment, weil alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ja, das Leben ist dafür da, hat ja schon die Wege vor. Und das war auch keine Strafe oder, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Fehler begangen, ich habe meine Brust amputiert. Ich wusste, es war Teil meiner Reise, aber es war so wichtig zu sehen, wow, meine Behandlung hat funktioniert und mein Weg war der richtige. Was ich erstaunlich und sehr schockierend fand, am gleichen Tag hatte ich dann das Gespräch mit dem Chirurgen und ich hatte ja meine Ergebnisse schon gelesen, das wusste er aber nicht. Er hat mir nichts Positives gesagt in diesem Meeting. Er hat mir nichts Positives gesagt und das muss man sich mal vorstellen. Man hat so eine Schwere fällt vor einem und du wirst einfach nur freudig, es in die Welt rausschreien und sagen, wow. Und du wirst es nicht glauben, ich habe mir ja auch, weil mir wurde ja gesagt, dass einer der Lymphknoten, die haben nicht gesagt, dass er befallen ist, aber er ist angeschwollen. Also wurde mir, das nennt man den Sentinel-Schnitt, da werden die ersten 3 Lymphknoten unter der Achsel entfernt. Die werden untersucht während der Operation. Und dann wird gegebenenfalls sofort weiter operiert. Und mein Arzt hatte mich das vorher gefragt, Maria, was mache ich, wenn ein Lymphknoten positiv ist, auf Metastasen? Soll ich dann alle weiteren Lymphknoten in deiner Achsel entfernen? Und da habe ich gesagt, nein. Und in der Pathologie stand, dass einer der Lymphknoten positiv getestet wurde auf Mikrometastasen. Was bedeutet, dass sofort in der Standardleitlinie dazu versucht wird zu bewegen, dass du eine weitere Operation hast. In Englisch heißt es Axillary Lymph Node Dissection, also wahrscheinlich Achsellymphknoten-Dissektion in Deutsch, aber komplett. Also man muss vorstellen, du hast viele Knospen unter der Achsel, so 12 bis 30, man weiß nicht genau, wie viel jeder Mensch da unten hat. Und ja, mein Chirurg hat dann gesagt, dass wir jetzt weiter operieren müssen und alle Lymphknoten rausnehmen. Und dann mit Chemo und oder Bestrahlung fortfahren. Und da habe ich gesagt, Moment, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Und da habe ich die Frage gestellt, wie viele Tumore wurden entfernt? Und da hat er gesagt, das steht ja hier in der Pathologie, ich habe alles entfernt. Ich so, okay, wir haben alles entfernt, aber da war ja nur ein Tumor zu finden. Was ist mit den anderen 3 Tumoren? Und da hat er gesagt, ja, da waren keine. Und dann habe ich gesagt, ja, das bedeutet doch aber, dass mein Therapieansatz erfolgreich war. Da hat er gesagt, Maria, du weißt, ich mag dich, aber da gebe ich keinen Kommentar. Und dann habe ich gedacht, kein Kommentar? Und mein Mann saß neben mir, da waren noch 3 andere Schwestern. Da habe ich gesagt, Moment, okay. Also, ich bin jetzt schon fast 15 Monate auf dieser Reise und keiner kann mir jetzt erklären, wo die anderen 3 Tumore sind. Und wenn keiner mir wirklich zustimmen kann, dass meine Therapie funktioniert hat, dann werde ich das jetzt offiziell vor euch allen tun. Ich habe gesagt, meine Therapie hat funktioniert, denn mein Tumor war nie doppelt so groß und der Lymphknoten, die waren nicht befallen, wie mir vorausgesagt wurde. Ja, es sind Mikrometastasen einzufinden, aber es war auch nicht der angeschwollen war. Und 3 weitere sind aufgelöst. Und der Tumor hat Nekrosis, was Zellabsterben ist. Und in diesem Moment ist mir bewusst geworden, wow, hier geht's gar nicht darum, was ich da gerade erreicht habe, sondern dass wir sofort im Standardansatz weitermachen müssen und dass das der einzige Weg ist. Und das war für mich, ich wusste schon, wenn ich diese Operation mache, habe ich lebenslange Gefahr auf Lymphödem. Entzündung, also du hast eine sehr hohe Entzündungsgefahr. Die Lymphe sind dazu da, dass natürlich die Lymphflüssigkeit abfließt, dass du ja dadurch auch Giftstoffe absonderst. Ich hätte immer einen Sleeve tragen müssen, also so einen Strumpf, auch beim Fliegen. Und ich dachte mir, meine Lymphknoten haben eine Aufgabe in meinem Körper und ich werde die nicht operativ entfernen. Und natürlich muss ich schon sagen, war das nach dem Gespräch, bin ich auch in ein Loch gefallen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich konnte meinen Erfolg nicht feiern. Ich konnte den einfach nicht feiern, weil ich sofort wieder mit Angst konfrontiert wurde und mit Druck. Also statt mir jemand sagt, wow, was du erreicht hast, ist toll. Und was können wir jetzt tun, dass du weitermachen kannst? Und was war für mich absolut logisch. Wenn all meine Therapieansätze und all das, was ich gemacht habe, was ich in Kurzform dir dann nochmal sage, wenn das funktioniert hat, dann werde ich doch alles was vielleicht jetzt noch zirkulierend ist, wo es keinen Tumor mehr im Körper gibt, dann werde ich das auch schaffen zu eliminieren oder wieder in eine Balance zu bringen. Weil von den 3 Lymphknoten, die mir entfernt wurden, war ja einer mit Mikrometastasen schon entfernt worden. Der war ja gar nicht mehr da. Und da habe ich dann einfach wieder, bin ich in mich gegangen und habe gesagt, nee, ich werde weder die OP machen, noch die Chemo, noch die Bestrahlung. Ich werde jetzt wieder eine weitere Runde meiner Therapie machen. Und dann habe ich 1 Monat mir freigenommen, einfach um erstmal zu heilen. Meine Wunde ist so extrem schnell. Eine Amputation ist nicht nur eine kleine OP, ja. Also es ist schon ein sehr gravierender Einschnitt. Und man hat auch Drainagen, die aus dem Körper hängen. Das war für mich auch was ganz Neues, dass man mit Drainagen nach Hause geht und sich die selber leeren muss. Ich war auch erschrocken, wie man eigentlich so alleine gelassen wird als Patient und sich so um seine eigene Wundpflege kümmert. Und da habe ich nach 1 Woche erfahren, dass die Drainage, die eigentlich bis zu 1 Monat im Körper bleiben sollte, dass die mir gezogen wird nach 1 Woche. Und zwar nicht mal 7 Tage, es waren 5 Tage. Und der Arzt hat gesagt, Maria, ich muss schon sagen, es ist selten, dass ich jemanden sehe, dessen riesige Wunde so schnell heilt. Du hast keine Rötung, du hast keine, es sah auch nicht mal aus wie eine Wunde. Das sah aus, wie als ob ich schon eine Narbe, ich will nicht sagen jahrelang, die ist natürlich dunkel noch, aber da war keine Infektion. Und das hat mir noch mehr Mut gegeben. Ich hatte dann zurückblickend gedacht, wow, ich habe es aus dem Rollstuhl geschafft, ohne meine OP. Ich habe das geschafft, dass der Tumor sich nicht verdoppelt hat, wie mir alle gesagt hatten, was by the way, Pseudo-Progression ist. Das bedeutet, wenn du eine Therapie hast, kann der Tumor anschwellen, weil die Immunabwehr natürlich mit, die Zellabwehr mit beteiligt ist. Und dann kommt es zum Anschwellen. Und dann auf einem Lichtbild kann das aussehen, wie das der Tumor sich verdoppelt hat. Das war bei mir eben der Fall. Und dann habe ich gedacht, die Wunde ist so schnell geheilt. Das hat mir so viel Mut gegeben, dass alle Therapien, die ich mache, und ich mache ja auch viele zu Hause, dass die wirklich meine Heilung mit ankurbeln. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache gar nichts anderes mehr. Ich gehe zurück nach Atlanta und da haben wir ein neues Treatmentplan, Behandlungsplan aufgestellt, basierend auf, dass ja der Tumor nicht mehr da ist, also nichts intratumoral, aber sehr viel intravenös. Und das habe ich für fast 10 Wochen gemacht. Ja, und das war ich dann fertig im Februar. Und ich habe im Januar einen Test gemacht für zirkulierende Tumor-DNA. Und ich habe diesen Test wiederholt jetzt im März. Und beide Tests sind negativ ausgefallen. Also, dass ich keine zirkulierende, wenn du einen Tumor hast oder Krebszellen, die geben ja DNA ab ins Blut. Und die sind beide negativ ausgefallen. Was für mich eine riesige Erleichterung war und mir das wieder Mut gegeben hat, ich bleibe auf diesem Weg. Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, ich habe das dann auch sehr groß gefeiert. Ich habe das erst lange niemandem gesagt, weil ich das erstmal für mich verarbeiten musste, weil so eine Krebsdiagnose verändert dich so sehr, dass du sehr schwer wieder rauskommst aus diesem Stempel, du bist ein Krebspatient. Es ist sehr schwer, wieder mit Leben anzufangen und vielleicht wieder anders dich zu ernähren. Also ich bin schon sehr in meinem Protokoll drinne. Und ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich krebsfrei bin, natürlich basierend auf meinen Tests. Ich muss aber dazu sagen, das wissen vielleicht einige nicht, dass in der Standardonkologie bei Brustkrebs bist du 5 Jahre nicht krebsfrei. Also egal, ob du keinen Tumor hast oder nichts gefunden werden kann in deinem Körper, du bist 5 Jahre offiziell Krebspatient. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ja, deine Gedanken sind so stark, wenn ich jetzt jeden Tag weiterlebe. Ich habe noch nicht mal 5 Jahre die Diagnose. Mit diesem Gefühl, ich habe Krebs, dann habe ich auch Krebs. Und wenn ich mir sage, ich bin gesund, meine Zellen sind geheilt und ich bleibe in meinem Protokoll, dann ist das für mich Heilung. Dieses, der Verstand zu sagen, ich bin Heilung. Gibt es da manchmal Zweifel? Natürlich gibt es die, aber wenn die Standardonkologie mir das nicht sagen kann, dann entscheide ich mich dafür. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz tollen Onkologen gefunden und ich habe auch zu ihm gesagt, ich weiß, dass sie mir nicht sagen können, dass ich krebsfrei bin, aber was bin ich dann? Und dann hat er gesagt, Maria, ich weiß, du hast morgen Geburtstag. Ich kann dir ein Geschenk machen. Ich kann nicht sagen, dass du krebsfrei bist, aber du hast no evidence of disease. Also du hast keine Anzeichen für jegliche Erkrankung in deinem Körper. Nimm das für dich mit. Du kannst stolz auf dich sein. Ich wäre trotzdem happy, wenn du deine Hormonblocker nimmst, vielleicht auch in einer Mikrodosis. Da wäre ich ein bisschen erleichterter. Aber du entscheidest und ich werde deinen Weg weiter begleiten. Und das ist mir auch aufgefallen, wie wertvoll Worte sein können. Affirmations, wenn jemand an dich glaubt. Dieser Onkologe, der hat nicht sein Ego vor sich gestellt, dass ich nicht die Chemo gemacht habe, nicht die Bestrahlung, sondern er hat auf mich gehört. Er weiß, dass ich nicht leichtsinnig bin. Und das, finde ich, ist auch ein Teil von Heilung, dass dir jemand sagt, hey, was du gemacht hast, ist gut. Ich weiß, was ich gemacht habe, ist gut, aber manchmal deine eigenen Worte, weißt du, es ist auch wichtig, dass es im Außen anerkannt wird für das, was ich gegeben habe. Weißt du, Feli, ich habe 30 Bücher fast gelesen. Ich habe Tag und Nacht recherchiert. Ich habe wirklich mich so reingegeben mit aller Leidenschaft, mit nicht immer viel Zeit. Und das war so wichtig. Es ist wichtig, du kannst dir Meinungen anhören. Du solltest ja immer anhören, was deine Ärzte zu sagen haben. Aber das bedeutet nicht, die Meinung von anderen aufgedrückt zu bekommen und die nicht zu akzeptieren, dass das deiner Wahrheit entsprechen muss. Also es ist wichtig, dass du deine eigene Wahrheit entwickelst und immer schaust, was für dich resoniert. Das finde ich ganz wichtig und das machen viele Menschen nicht. Viele Menschen geben einfach ihre Verantwortung ab. Die Ärzte wissen es besser. Die Statistiken sagen das an. Aber weißt du, es fehlt einfach was im Grundansatz in unserem ganzen medizinischen System. Wir bekämpfen immer nur Symptome. Wir schauen nicht mehr, was ist die Ursache. Egal. Und das gilt nicht nur für Krebs. Es gilt für alle Autoimmunerkrankungen. Das gilt selbst für Akne. Es ist immer eine Ursache. Und dein Körper tut es auch nicht, um dich zu bestrafen, sondern er will ein Zeichen setzen. Und er will dir sagen, so wie du gelebt hast, hast du dich umgebracht, wie in meinem Fall. Ich gebe dir ein letztes Zeichen. Entweder du hörst hin oder wir werden halt nicht diesen Weg zusammen weitergehen können.
Ja, was mich jetzt nochmal speziell interessiert, wir haben jetzt von deinem individuellen Weg gesprochen und vor allem so diese mentalen Tools. Ich denke, das kann man so individuell auch die Reise für alle Personen, die da draußen sein mögen, im bekannten Freundeskreis auch immer sind. Das ist, glaube ich, was, das kann man gut weitergeben, wie man gedanklich an so eine Sache rangeht, wie die innere Einstellung ist, wie man an diese arbeiten kann. Auch diese Stärke, die du gezeigt hast, du hast ja auch ganz am Anfang so ein bisschen davon gesprochen, ihr habt auch noch mal an diesen Traumata gearbeitet, also bist eigentlich tief in diese Emotionen reingegangen, auch eben Stress hast du genannt, das wird ja muss man ehrlich sein, dieser Begriff wird ja inflationär benutzt, ich habe Stress, Stress ist auf der einen Seite Statussymbol, auf der anderen Seite komplett normalisiert, also wie bist du mit dieser ganzen mentalen Nummer umgegangen und was kannst du vielleicht weitergeben?
Also mein erstes Learning war, dass es nicht wichtig ist, immer 100% zu geben oder 120, dass manchmal 80% oder 70% reichen, weil wir in dieser Gesellschaft leben, wir wollen immer produktiv sein. Wenn wir einen Tag haben, wo wir vielleicht nichts erreicht haben, dann ist das kein positiver Tag gewesen, weil wir vielleicht einfach mal nur entspannt haben und der Körper mit all dem, was uns heute so in den Weg gelegt wird von Umwelteinflüssen, von Druck von außen, wir sind so Leistungsträger geworden, dass wir gar nicht mehr Mensch sind. Es geht irgendwie immer nur darum, wer sollen wir werden? Oder in Englisch sagt man, it's more about being and less about becoming. Also es ist immer dieses Streben nach, wer möchte ich sein? Wie viel Anerkennung möchte ich haben? Ich möchte mehr Geld verdienen, aber wir vergessen total zu sein. Und ich war ein Mensch davon. Immer dieses, wow, ich will jetzt das erreichen und ich möchte einfach andere Menschen stolz machen und nicht einfach nur sein. Wir dürfen einfach nur sein und einfach nur sein. Dazu gehört atmen, bewegen, nähren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Gros der Menschheit das vergessen hat. Dass wir vergessen haben zum Beispiel, wie wichtig ist Sonneneinstrahlung. Alle fokussieren sich darauf, dass wir aus der Sonne raus müssen, dass wir Lichtschutzfaktor brauchen, die Sonne ist schädlich. Nein, die Sonne trägt dazu bei, zu deiner Heilung, vor allem die morgendliche Sonne. Die ist schon wichtig, wie dein ganzer Biorhythmus sich im Tag auswirkt, wie gut du abends dann einschlafen wirst, wie tief du schläfst, wenn du morgendliche Sonne hattest. Und für mich war oft Bewegung war eher so ein Ding, ja, ich mache halt Sport, ich möchte getont sein. Aber ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich aktiv umgeändert. Das heißt, ich laufe nicht, um zu joggen, sondern um mich zu bewegen. Ich musste verstehen, wir haben nicht nur ein Nervensystem, wir haben nicht nur ein Kreislaufsystem, wir haben auch ein Lymphsystem. Was bedeutet das? Okay, alle fangen jetzt an, dieser Hype über Lymphdrainage, aber das kannst du auch selber machen, ja? Ich habe dann angefangen, Dry Brushing zum Beispiel zu machen, also dieses Trockenbürsten. Ich habe mir so eine Vibrationsplatte geholt und jeden Morgen, auch heute Morgen, stelle ich mich da drauf und 10 Minuten hat jeder Mensch am Morgen. Dass du hast die ganze Nacht gelegen, alle, sag ich jetzt mal, Schlackestoffe, alles hat sich angesammelt und dann schüttel ich mich erstmal total aus. Und dann trinke ich sehr viel Wasser. Also für mich hatte alles auf einmal, ich habe mehr Bedeutung in diese Sachen gesteckt. Nicht dieses, das ist jetzt ein Hype, das sollte ich tun, sondern was tut es in meinem Körper? Also habe ich auch drauf geachtet, wie atme ich? Ich habe dann mir verschiedene Atemtechniken rausgesucht. Da gibt es auch einen bekannten deutschen Atemtechniker, der heißt Wim Hof. Und da habe ich mir einfach YouTube-Videos angeguckt und wie tief atme ich. Und das habe ich zum Beispiel angewendet. Das waren wichtige Tools, kurz bevor ich einen Scan hatte oder kurz bevor ich wusste, ich spreche wieder mit den Ärzten, weil Angst war trotzdem ein Thema bei mir, nämlich die Konfrontation oft. Weil ich bin nicht ein rebellischer Mensch, der so sich einem Arzt gegenübersetzt und sagt, ich weiß es besser als du, sondern ich hoffe immer auf einen Austausch und nicht diese Wertung. Und ich habe sehr viel einfach darüber gelernt, wie kann ich mein Nervenkostüm oder mein Nervensystem besser regulieren. Und das habe ich durch Atmung geschafft. Auch sehr viel über Entgiftung und nicht diese modernen Formen von Entgiftung. Ich trinke jetzt den Detox-Tee oder schlucke diese Pille. Ich habe versucht, mehr zu verstehen, was sind so Basics, die ich tun kann, um wirklich zu entgiften. Und ein großer Ansatz waren für mich, und ein wichtiger Ansatz waren Coffee-Enemas, also Kaffeeeinläufe. Und viele verstehen auch nicht, wenn du eine Krebsdiagnose hast, dass oft deine Ausscheidungsorgane, wie die Leber zum Beispiel, total überlastet sind. Und so habe ich angefangen, erstmal mein System von innen her zu reinigen. Und dadurch wurde ich immer ruhiger. Ich hatte nicht mehr dieses Bedürfnis zu hasseln, zu tun, sondern ich habe auch statt 8 Aufgaben an einem Tag manchmal nur 3 gehabt auf meiner Liste, um einfach ruhiger zu bleiben. Und wenn du das schaffst, einfach dich mehr zu spüren, genau, das ist der Punkt. Nicht dadurch, du spürst dich viel mehr. Du kommst mehr in deine Mitte, fühlst dich besser. Und ein wichtiges Tool, was mir auch geholfen hat, war, es gibt einen ganz bekannten Erfolgscoach in den USA, der heißt Tony Robbins, den kennen auch viele in Deutschland. Und durch ihn habe ich erstmal gelernt, wie solltest du einen Tag beginnen. Zum Beispiel hat er, kann man sich auf YouTube angucken, es geht nur 10 Minuten. Der hat eine Art von Priming, nennt er das, Exercise. Und er sagt, wenn du deinen physiologischen State oder dein, wie sagt man in Deutsch, dein Befinden änderst, ändert sich auch dein psychologisches Befinden. Also nimmt er sich 10 Minuten und ich habe das am Anfang guided gemacht, also dass ich es mir angeschaut habe. Und dann gehst du erstmal tief in so, verbindest du dich mit dir und es ist nicht spirituell, es geht wirklich darum, zu dir zu finden. Und da habe ich angefangen, sollst du 3 Dinge dir überlegen, ist ganz einfach, ich gehe jetzt nicht dadurch durch alles durch, aber für was bist du dankbar? Einfach 3 Dinge, es kann ganz simple Dinge sein. Und dann geh in 3 Momente, die dich so richtig glücklich gemacht haben im Leben, irgendwelche Erlebnisse. Und das hat für mich so viel ausgelöst, so dieses, wie kannst du ein Glücksgefühl kreieren, weil deine Mind so powerful ist, wenn du auch zurückgehst in der Vergangenheit zu Dingen, die dich wirklich richtig happy machst, wie du dich glücklich fühlst. Und so habe ich einfach jeden Tag begonnen. Wie kann ich einfach so positiv sein mit so einer schweren Diagnose, die so viel Last auch mit sich bringt? Und das waren Dinge, ich habe sehr oft sehr viel Red Light, gut, das machen auch viele heutzutage, aber Dinge einfach wie Wärme in mein Leben bringen, sehr viel Freude. Und da musste ich zum Beispiel auch bewusst verzichten auf toxische Beziehungen, Dinge, die mir nicht gut tun, die mir Stress bringen, weil es sind nicht oft Dinge oder Jobs, die dir Stress bringen oder Aufgaben, es sind auch Menschen. Und da habe ich sehr rigoros angefangen auszusortieren oder zu sagen, wow, das tut mir einfach nicht mehr gut. Ich brauche jemanden, der auch positiv ist, der an mich glaubt, für das, für was ich stehe. Und das waren Tools, wo ich sage, die haben mich die ganze Zeit begleitet und es sind einfache Dinge. Die kosten nicht viel. Was vielleicht nicht aufs Mentale geht, aber was ich auch jedem empfehlen würde, was ich tagtäglich mache, ist was ganz Simples, hat jeder bei sich auch zu Hause, ist, ich habe jeden Monat einen Drink genommen, der aus gefiltertem Wasser, einer gepressten Zitrone und einem Löffel Kaiser Natron besteht. Und diesen Drink habe ich jeden Tag auf leeren Magen getrunken. Einfach nicht aus medizinischer Sicht, sondern für mich war sehr logisch, dass wenn ich früher als erstes trinke, nicht sofort mich mit Essen vollstopfe, dass ich erstmal so ein Gleichgewicht in meinen Körper bringe und einfach meinen pH-Wert mehr alkalisch halte. Weil viele Leute auch nicht wissen, dass Krebs sich nur in einem sauren Milieu ausbreiten kann. Und ich habe alles durchweg durch meine Ernährung, durch meinen Stress reduzieren, versucht, ein basisches Milieu zu schaffen, weil Stress auch ein saures Milieu kreiert. Das verstehen auch viele Menschen nicht. Es ist nicht nur das, was du isst, es ist das, was du konsumierst, es ist das, was du denkst und es ist, was du fühlst. Deshalb ist so wichtig, dass man diese positiven Affirmationen hat, weil das eben nicht nur über Ernährung erlangt werden kann. Und das sind Tools, die für mich heute noch, die haben mich durch eigentlich den ganzen Weg, auch mit meinen mehreren Knochenbrüchen durchgeleitet, die mir sehr geholfen haben.
Ja, wir haben jetzt fast eine ganze Stunde gesprochen. Es waren super viele Dinge dabei. Ich glaube, man muss dir auch auf jeden Fall auf Instagram folgen, um sich das Ganze auch nochmal anzuschauen. Du hast ja auch tiefe Einblicke. Ich habe das ja auch alles verfolgt. Und ich finde auf jeden Fall schön, wie du da sitzt. Und ich sehe, dass du siehst gut aus und du sprichst mit starker Stimme. Deswegen fühlt sich das alles gut an, muss ich sagen. Und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, was du noch, du hast schon viele Botschaften rausgehauen, da sind wir ehrlich, aber was du vielleicht auch einer Frau sagen würdest, die gerade dir diese Diagnose bekommen hat.
Selbstfürsorge ist das Allerwichtigste, nicht nur Self-Care, sondern Selbstfürsorge. Für sich einstehen und dieses Vertrauen zum Ursprung zu sich zurückzukehren. Ich weiß, dass die Krebsdiagnose sehr schwer ist, aber Heilung beginnt immer dort, wo du aufhörst, gegen dich selbst zu kämpfen. Und wenn man das schafft, den Fokus auf was Positives zu legen, ich heile, ich finde zu mir, ich schöpfe neuen Mut und ab geht davon Tod, Angst, schreckliche Therapien, dann schaffst du schon in deiner Mind einfach einen Schalter umzulegen. Und ich wünsche mir für Frauen, auch nicht ständig gegen ihren Körper zu agieren, weil Krebs ist schwer und Krebs ist gruselig, hatte auch viele gruselige Momente, aber dein Körper bestraft dich nicht. Das ist keine Strafe, das ist nicht. Für mich war am schwersten zu sehen, dass es sehr viele Frauen gibt mit der gleichen Diagnose, die, das hast du sicher auch schon oft gehört, die in diesen Battle gehen, in den Kampf. Fuck cancer, I need to fight this. Und am Ende des Tages ist der Krebs, ich will es nie personalisieren und nicht sagen mein Krebs, aber der Krebs ist ein Teil von dir. Und Teil von dir, und ist auch keine Schuldzuweisung, aber du bist ein Teil, warum das dazu gekommen ist, dass du Krebs hast. Es gibt Menschen, die haben ein Gen dafür, ja, aber das bedeutet nicht automatisch, dass du Krebs kriegen musst. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Menschen nicht in den Kampf gehen und nicht sagen, ich muss Krebs bekämpfen, sondern ich möchte Krebs heilen. Weil es ein ganz anderer Ansatz. Kampf ist Hass, schwerwiegend. Und du willst doch nicht gegen dich selber kämpfen, weil am Ende verlierst du vielleicht den Kampf, weil du bist doch wer. Und wenn du das mit Heilung betrachtest, das schüttet Wärme aus, Liebe. Oft sind Krebszellen, und das klingt spirituell, aber das sind aus der Liebe geratene Zellen. Das sind die Punkte, die dir dein Körper aufzeigt, wo du dich nicht um dich gekümmert hast. Keine Self-Care. Und ein Arzt hat zu mir mal was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, Maria, alle Menschen, die zu mir kommen, die Krebs haben, die haben alle ein was gemeinsam. Das sind nicht die, die über Leichen gehen, die einfach unemotional durchs Leben gehen. Das sind die, die ständig für alle da sind, die sich aufgeben, die sich selbst verlieren, die so viel Liebe in sich tragen und immer nur für die Ziele anderer einstehen, aber sich dabei total verlieren. Und ich war eine Person davon. Dieses Aufgeben, wir sind doch wer. Und da gibt's nicht um Ego und Selbstliebe, ich bin besser, aber wir haben dieses eine Leben nur. Und ja, wenn wir nicht im Einklang mit uns sind, dann wird ein Symptom auftreten, in welcher Form. Und das muss nicht Krebs sein. Und ich wünsche mir einfach, dass Leute ein bisschen hinter die Kulissen gucken und schauen. Man kann sich alles anhören, aber nimm dir Impulse raus, was resoniert für mich. Es gibt sicher Dinge, die ich getan habe, die mit Leuten nicht resonieren, aber das ist okay, weil mein Weg und meine Diagnose muss nicht genauso wirksam sein bei jemand anders. Das muss ich auch dazu sagen. Aber was es bedarf, ist absolutes Commitment, dass du dranbleibst, dass du Ehrgeiz hast. Und so viele Menschen fallen in alte Muster zurück. Und das sehe ich auch oft. Ich sehe diese Menschen, die wirklich furchtbare Therapien hinter sich haben, Haarausfälle, die wirklich ein Leben lang auch geschädigt sind. Und weißt du, was mir auch wichtig ist zu sagen, wo ich gemerkt habe, dass ich heile, dass ich auch im Kopf das als Chance gesehen habe und nicht als Strafe, dass ich einfach glücklich war. Die Leute haben immer gesagt, hä, du strahlst, du bist glücklich, und das ist auch kein Fake-Glücklichsein. Ich rede nicht schöner, ich bin sehr authentisch und ich stehe auch zu meinen Schwächen, aber Heilung muss auch im Kopf passieren. Und ich kann nicht nur alles schönreden und sagen, oh ja, ich bin geheilt, aber glaub es nicht. Also deine Gedanken sind so powerful und leider Gottes fallen sehr viele Leute in ein Loch und sind depressiv. Und viele dieser Frauen, von denen du gerade gesprochen hast, sehen vielleicht keinen Ausweg. Aber ich finde, man sollte sich versuchen, motivieren zu lassen, dass auch eine Euphorie entsteht. Und Knowledge is Power. Hätte ich mich nicht so eingelesen in die Themen, ja, die ich heute nicht so ins Tiefe tangiert habe, weil das war auch nicht meine Botschaft hier, ja, das ist auch nicht das Wichtigste, aber jeder kann das tun. Das kostet nicht viel. Jeder kann sich mit sich selber auseinandersetzen. Und das würde ich mir wünschen für die Frau, die eines Tages eine Diagnose kriegt. Das ist nicht das Ende des Lebens. Es ist ein Geschenk. Und es triggert sehr viele Menschen, das weiß ich. Aber für mich ist Krebs ein Geschenk. Ich habe zu mir selber gefunden und ich möchte diesen Teil nicht missen in meinem Leben. Das kann ich ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall starke letzte Worte für einen sehr von außen betrachtet auf jeden Fall super krassen Weg, kann man schon mal so sagen. Krass geht ja auf ganz verschiedene Art und Weisen, aber ich würde krass, würde ich auf jeden Fall betiteln. Deswegen vielen Dank für deine Erfahrungen, dass du uns so viel darüber erzählt hast. Mhm. Ich fand es echt spannend und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr uns ja auch schreiben. Wie gesagt, wir verlinken auch Marias Instagram-Profil, weil da eben auch ein paar ganz tolle Einblicke sind in deine Reise. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Danke.
Macht's gut.